Ja, lieber Herr, du bist gut und wir bitten dich, dass du mit deinem guten Geist unsere Gedanken heute lenkst. Danke für dein gutes Wort, das uns Mut macht und das uns aufblicken lässt, nach vorne ins Licht am Ende des Tunnels. Amen. So mancher von euch kennt vielleicht den Kinzfelstunnel. Also südlich der Nahe zwischen Oberhausen und Boos ist dieser Tunnel gelegen. Es ist ein seit 1961 stillgelegter Tunnel. Der ist allerdings erst 1904 gebaut worden als ein zweigleisiger Eisenbahntunnel direkt südlich der Nahe. Und er hatte in den beiden Weltkriegen eine strategisch große Bedeutung. Interessant ist, dass dieser Eisenbahntunnel im Rahmen des Versailler Vertrags nach dem Ersten Weltkrieg zurückgebaut werden musste. Und da ist er nur mit einem Gleis ausgestattet gewesen, was dann aber im Dritten Reich wieder rückgängig gemacht wurde. Und dieser Tunnel, der verläuft in einer langgezogenen Kurve, so etwas Ähnliches, wie Simon beschrieben hat. Ein Tunnel, in den man hineingeht, aber das Ende nicht sieht. Und es ist wirklich interessant, da mal ohne Taschenlampe durchzulaufen. Das kann man. Es ist aber eigenartig, obwohl ich den Tunnel schon seit meiner Kindheit kenne und obwohl der nur 300 Meter lang ist, ist es jedes Mal wieder so ein bisschen gruselig. Vor allen Dingen, wenn man mal gleich gar keine Lampe mitnimmt, dass man die auch nicht im Notfall einschalten kann. Und dann mal in diesen Tunnel reinlaufen. Ist ein bisschen ungemütlich wegen dem Bahnschotter da drin und herumliegender Steine und Äste. Und dann geht man automatisch zur Mitte hin immer langsamer, immer vorsichtiger, hebt die Beine noch ein bisschen höher und es wird immer spannender, bis man irgendwann einen kleinen Schimmer auftauchen sieht. Schon kurz vor der Mitte des Tunnels kann man den erkennen, wenn man seine Augen ordentlich anstrengt und nach vorne schaut. Und dieser Schimmer verstärkt sich dann allmählich, bis so ein ganz kleines Licht am Ende auftaucht, bis das Licht größer wird und man das Portal am Ende des Tunnels sieht. Und in dem Moment, wo das Portal richtig auftaucht, da hat man diesen sprichwörtlichen Eindruck vom Licht am Ende des Tunnels. Und dann wird es mit jedem Schritt wieder heller. Und es ist erstaunlich, selbst wenn draußen grottenschlechtes Wetter ist und es fast schon dunkel ist, wenn man aus diesem Tunnel tritt, hat man immer den Eindruck, man tritt in strahlend helles Licht hinaus. Und dann stellt sich ein eigenartiges Gefühl der Erleichterung ein, zumindest bei mir, obwohl das ja wirklich kein großes Ding ist, durch so einen Tunnel zu laufen. Aber dieser Gang durch den Kinzfelstunnel, die Bahnstrecke ist ja inzwischen stillgelegt und jeder kann da zu Fuß durchlaufen. Der erinnert mich sehr an einen Predigttext aus unserem Predigttext aus Jesaja 8, Vers 23 bis 9, Vers 6. Weil da ist auch von diesem erlösenden Licht im Dunkel die Rede. Ich lese den Text mal vor. Wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne mitlesen. Jesaja 8, Vers 23 bis 9, Vers 6. Da sagt Jesaja dem Volk: Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so hat er, hier ist Gott gemeint, hernach zu Ehren gebracht den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist absolut ein adventlicher Text. Wir haben ja heute den zweiten Advent, weil das beschriebene Licht hier in Jesaja 9, das hat mit dem Advent zu tun, das hat mit der Ankunft Jesu in unserer Welt zu tun. Aber zu Jesajas Zeiten, da lag noch eine sehr finstere Zeit vor Israel, bis es soweit war. Bis zur Geburt Jesu, da waren es nicht bloß 300 Meter wie im Kindsfelstunnel bis zum anderen Ausgang, sondern es waren noch 700 lange Jahre. Und die Zeit Jesajas war dunkel. Die war geprägt von Kriegen, von Unfrieden, als Folge der Gottlosigkeit Israels. Und ständig wurden sowohl die Israeliten im Norden wie auch die Juden im Süden ihrem Gott untreu. Und sie waren untereinander zerstritten, so weit, dass sie kurz vorm Bürgerkrieg standen. Aber statt ihrem Gott zu vertrauen in dieser Zeit, haben sie nach anderen Göttern gesucht, von denen sie sich mehr versprochen hatten. Und das, obwohl sich Gott doch schon unzählige Male erwiesen hatte als ihr starker Retter, als der treue Gott, der zuverlässig ist, der sein Volk lieb hat und der es immer wieder herausgeholt hat, wenn es eng wurde. Sie hätten wissen müssen, dass es mit ihrem Gott nicht in die Dunkelheit geht, sondern durch die Dunkelheit hindurch. Das hätten sie zur Zeit Jesajas wirklich kapiert haben müssen. Und mir kommt es bei Israel so vor, wie es auch uns manchmal in unserem eigenen Leben geht, dass es an der dunkelsten Stelle im Tunnel hin und her irrt und verzweifelt auf den Boden starrt und guckt, wie geht's weiter, wo ist der nächste Schritt. Aber wer krampfhaft nach unten schaut, an der dunkelsten Stelle im Tunnel, der sieht das Licht am Ausgang nicht. Und darauf kommt es an, dorthin zu schauen und nicht dorthin, wo man nichts mehr sieht. Und dieses Licht am Ende des Tunnels, das ist immer da für jeden, der auf Gott vertraut. Es ist immer da, auch egal wie lang der Tunnel ist, der vor einem liegt. Und Gott hat durch Jesaja mitten im Dunkel der damaligen Zeit schon die Sicht auf sein Licht freigegeben. Das hier bei Jesaja angekündigte Licht war hell genug, um durch die schwersten Zeiten durchzutragen. Das war nicht bloß ein Hoffnungsschimmer, das war ein heller Schein für alle, die richtig hingeschaut haben. Für Leute, die sich trotz der dunklen Zeit auf Gottes Wort verlassen haben. Und es ist auch bis heute ein Text hier von Jesaja, der ist eigentlich optimal geeignet für Leute, die sich gerade mit düsteren Gedanken plagen, weil sie kein Licht am Ende ihres Tunnels sehen. Der adventliche Aufruf durch diesen Text heißt: Verlasst euch drauf, Gottes Licht wird am Ende deines Tunnels jedes Licht überstrahlen. Geh nur weiter mit ihm in die Zukunft, dann wird's nicht dunkel bleiben. Und Advent, das heißt ja Ankunft, und zwar eine Ankunft, die Freude auslöst. So wie es bei mir Freude auslöst, wenn unsere Kinder sich anmelden und die kommen dann mit dem Zug, hoffentlich irgendwann in Sobernheim an, meistens mit viel Verspätung. Aber es ist trotzdem jedes Mal eine Riesenfreude, und wenn ich selbst 2 Stunden länger warten muss als geplant, dann spielt das keine Rolle mehr, wenn sie da sind, dann ist die Freude einfach riesengroß. Und ein noch viel, viel freudigeres Ereignis soll die Ankunft des Retters in dieser Welt werden. Die Adventszeit ist für uns jedes Jahr eine Erinnerung daran, dass die freudige Erwartung auf dieses Ereignis schon zu Jesajas Zeiten berechtigt war. Es war die Erwartung von Weihnachten und Ostern gleichzeitig, die Erwartung dieses Moments, in dem Gott seinen Sohn in die Welt kommen ließ, um uns von der Macht der Sünde und der Dunkelheit des Todes zu erlösen. Wir freuen uns heute, dass Jesajas Verheißung vor 2000 Jahren schon durch Jesus voll erfüllt wurde. Dazu kommt für uns aber noch die Erwartung seiner zweiten Ankunft, nämlich seine endgültige Wiederkunft, bei der er uns als Erlöste in seine neue Schöpfung führen wird. Die Erwartung von Gottes Messias und dem Retter der Menschen ist das Thema in Jesaja 8 und 9 und an vielen anderen Stellen im Jesaja-Buch. Das macht es so besonders, weil es so unmissverständlich auf Jesus hinweist wie kein anderes alttestamentliches Buch. Und damit gibt Jesaja in einer der dunkelsten Zeiten Israels den Blick aufs Ende des Tunnels frei. Die Lage, in die Jesaja damals gesprochen hat, war eigentlich aussichtslos dunkel, weil Israels, das erwählte Volk Gottes, hatte sich komplett in der Gottlosigkeit verrannt. Es war nur auf sein momentanes Wohlergehen aus und dazu wurde ordentlich politisch taktiert. Von den Mächtigen der Welt erhoffte man sich mehr Sicherheit als von Gott. Israel hatte Könige und Obere, die wollten zeitweise überhaupt nichts mehr wissen von Gott. Und wenn sie geglaubt haben, dann war das zu einer Art Aberglaube verkommen. Und so hatten es die wirklichen Propheten Gottes wie Elia, Jesaja, Micha, Amos, Hosea und später auch noch Jeremia und Habakuk und andere. Die hatten es sehr schwer, die hatten einen schweren Stand und eine schwer vermittelbare Botschaft, weil man ihre Mahnungen nicht hören wollte. Von den Propheten erwartete man, und das ist vielleicht gar nicht so anders als heute, man erwartete von ihnen die Bestätigung der eigenen Sicht auf die Dinge und man erwartete keine Korrektur, man erwartete keine Korrektur der Blickrichtung und auch nicht, dass man Gottes Sicht zur eigenen machen sollte. Von Bestätigung der Sicht findet man bei ihm eigentlich nichts. Er bestätigt die Sicht der damalig taktierenden Könige nicht. Er predigt das kommende Gericht durch die Assyrer, eine damalige Weltmacht. Er predigt das Gericht durch die Assyrer für das Nordreich. Und so wie später auch Jeremia dann das Gericht durch Nebukadnezar und die babylonische Gefangenschaft für das Südreich Juda ankündigte. Weil Israel permanent nach unten geschaut hat, statt nach oben auf seinen Gott. Aber das Besondere bei Jesaja ist, dass bei ihm über das ganze Buch verteilt die dunklen Aussichten des Gerichtes Gottes von einem hellen Ausblick in die Zukunft immer wieder überstrahlt werden. Und hier spricht Jesaja zu Leuten, die Angst hatten, ganz akut, oder die schon bald sehr viel Angst haben werden. Und die baut er auf und sagt ihnen, Entschuldigung, wir müssen hier hin. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Warum war es eine dunkle Epoche, in der Jesaja lebte? Vor was hatten die Leute eigentlich Angst? Das war die Zeit des Königs Ahas im Südreich Juda. Da gibt es noch so ein paar andere, ja, also die darf man nicht verwechseln, das ist ein bisschen schwierig, weil die alle so ähnlich heißen. Ja, da gibt es noch den Asa, der 200 Jahre vorher war, oder den Ahab, dem gottlosen König des Nordreichs, 150 Jahre vorher, Ahasja. Also sie klingen alle ähnlich, jetzt geht es um den Ahas. Der war König von Juda zur Zeit des Propheten Jesaja. Und der hatte Angst und mit ihm das ganze Volk. Circa 720 vor Christus hatte sich nämlich das Nordreich Israel unter König Pekach aufgerüstet und wollte das Brudervolk erobern. Juda sollte platt gemacht werden. Und dazu hatte sich der nordisraelitische König Pekach sogar mit dem aramitischen König von Damaskus zusammengetan. Und in dieser Situation, die aussichtslos scheint, versucht Jesaja dem König Ahas Mut zu machen und fordert ihn auf, Gott zu vertrauen und dass er diesen Angriff unterbinden wird. Aber stattdessen, das kann man im 2. Königebuch Kapitel 16 nachlesen, stattdessen setzt Ahas lieber auf die Assyrer, die ihm helfen sollen. Und dann ist es Gott, der tatsächlich durch diese Assyrer die Geschichte so lenkt, dass nicht nur die Eroberungspläne Israels scheitern, sondern dass schließlich das ganze Nordreich von den Assyrern erobert wird. Und die israelitische Bevölkerung wird in fremde Länder verschleppt. Das Nordreich wird zu einer Wüste mit Disteln und Dornen werden. So weit hat Gott das Südreich tatsächlich vor diesem Überfall bewahrt. In Jesaja 7 kann man das nachlesen. Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt 1000 Weinstöcke stehen, 1000 Silberstücke wert. Da werden Dornen und Disteln sein, dass man mit Pfeil und Bogen dahin gehen muss. Denn im ganzen Land werden Dornen und Disteln sein. Das ist Jesajas Verheißung fürs Nordreich. Aber auch Juda wird es treffen, weil es Gott angesichts der drohenden Gefahr nichts, aber auch gar nichts zugetraut hatte, sondern auf die Assyrer gesetzt hatte. Da war nur panische Angst vor dem Angriff der Aramäer und deswegen dachte man, wer uns jetzt noch helfen kann, das ist die Großmacht. Und deswegen hatte sich Ahas dem Assyrer angedient und es kam dann dazu, dass die Assyrer zeitweise auch Juda besetzten. Und Ahas war eigentlich nur noch in dieser Situation, dass er ein geknechteter König war, ein von den Assyrern geknechteter König. Aber dann bekommt das Südreich doch noch eine Gnadenfrist. Nur leider kommt es in dieser Zeit nicht wirklich zur Besinnung, bis ihm gut 100 Jahre später der Babylonier Nebukadnezar den Gar ausmacht. Also Juda wird es am Ende nicht besser ergehen als dem Rest Israels. Die Dunkelheit wird über ganz Israel einbrechen, weil sich ihr Gott Zebaot gegen sie wenden muss. Und er muss, so heißt es in Jesaja 8 sogar, in Vers 14, er muss den beiden Häusern Israels zum Fallstrick werden. Das wegen ihrer permanenten Missachtung seiner Gebote, wegen ihrem Unglauben und ihrer Untreue. Und die bis dahin dunkelste Stelle im Tunnel Israels ist in den Königsbüchern so festgehalten. Wir lesen das im 2. Buch Könige, Kapitel 17, Verse 18 folgende. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel. Er wandte sich von ihnen ab und trieb sie fort. Nur der Stamm Juda blieb im Land zurück. Und jetzt kommt das Erschütternde. Doch auch die Judäer wollten von den Geboten des Herrn ihres Gottes nichts wissen. Sie folgten dem schlechten Vorbild der Bewohner Nordisraels. Da verstieß der Herr das ganze Volk. Er ließ zu, dass feindliche Heere in das Land einfielen und es ausplünderten. So bestrafte er sein Volk und wandte sich von ihm ab. Und in diese bevorstehende Situation zur Zeit Jesajas kommt jetzt die erstaunliche Botschaft. Schon vor dem Gerichtsvollzug Gottes an seinem Volk gibt Gott gleichzeitig einen Ausblick auf die Versöhnung und den Frieden danach, auf das Licht am Ende des Tunnels. Für alle, die umkehren, die aufschauen zu ihrem Gott, für alle, die diese Schuld bekennen und einsehen und ihren Blick wieder neu auf Gott richten. Das wird dann 700 Jahre später durch seinen Sohn und Messias Jesus Christus in die ganze Welt strahlen. Dieses Licht, was Jesaja hier schon ankündigt. Auf Jesus deutet hier mitten in der Gerichtsbotschaft Jesajas auf einmal alles hin. Alles deutet auf diese Ankunft in der Dunkelheit hin, und zwar eine Ankunft Gottes durch Jesus, nicht nur in die Dunkelheit Israels, sondern in die Dunkelheit der ganzen Welt. Ich glaube, es war nicht zufällig so, dass Jesus in der Nacht in Bethlehem geboren wurde und dass die Hirten auf dem Felde waren in der Nacht. Und dann wird es ja, muss man ja ehrlich gesagt feststellen, noch dunkler, als Herodes diesen Kindesmord befiehlt. Es wird auf eine schreckliche Art und Weise noch dunkler in dieser Zeit, in der Jesus geboren wird. Mitten hinein in dieses Elend und auch mitten hinein in das diesmal von den Römern geknechtete Israel kam Jesus der Retter. Das sieht Jesaja hier schon lange vor Jesus prophetisch voraus. Und dann sieht er aus der Zeit Jesu schon wieder zurück auf die Schmach des Nordreiches Israel, so wie es hier heißt, wofür die galiläischen Stämme Naphtali und Sebulon stehen. Und das sind genau die Gebiete, die dann durch Assyrien zur Zeit Jesajas vernichtet wurden. Es sind genau die Gebiete, die später zum bevorzugten Aufenthaltsort Jesu werden. Und so wird Gott diesen Landstrich wieder zu Ehren bringen, genau wie es Jesaja sagt. Jesaja 8, Vers 23b, hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das ist also Galiläa, so hat er hernach oder später zu Ehren gebracht den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Und das greift übrigens dann zu Recht Matthäus als erfüllte Prophetie Jesajas auf, wenn er in Matthäus 4, Vers 13 schreibt, und das muss ich jetzt auch unbedingt noch vorlesen, um euch die fantastischen prophetischen Verbindungen in Gottes Wort über Jahrhunderte hinweg zu zeigen. Matthäus 4, Vers 13, folgende. Er, Jesus, blieb aber nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum am See Genezareth im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das geschah, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Das Land Sebulon und Naphtali, das Land am See und jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Von da an begann Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Er ist das Licht, was dann auch ganz konkret in diesen Landstrich kommt und im Auftrag Gottes strahlt. Und so hilft uns Matthäus und auch die anderen Evangelisten, sie helfen uns umgekehrt wieder Jesaja 9 richtig zu verstehen. Weil sich dort plötzlich, auch rückblickend, alle Merkmale des Messias und Retters finden. Allein in unserem kurzen Predigtabschnitt ist das unglaublich gebündelt. Jesus ist eindeutig das Licht, von dem Jesaja spricht. Das Licht, das seinem dunkeln tappendes Volk erleuchten wird. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Jesaja nennt schon in Kapitel 7 und dann auch in Kapitel 8 Jesus den Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit seinem Volk, trotz der Dunkelheit und durch sie hindurch. Und das ist eine weite prophetische Sicht der zukünftigen Realität, die damals nur Gottes Geist bewirken konnte. Für mich ist es immer wieder erstaunlich, diese wirkliche Prophetie, das ist ein Kennzeichen unseres Gottes, das gibt es so nirgends. Gott sagt Dinge in ferner Zukunft voraus und wir haben es hier nicht mit einem nachträglichen Zurechtbiegen zu tun. Das lässt sich im Fall von Jesaja sogar durch archäologische Funde sehr gut belegen, durch die Schriftfunde von Qumran, wo ausgerechnet diese Jesaja-Rolle in einem hervorragenden Zustand gefunden wurde, inklusive Kapitel 8 und 9, inklusive dem Kapitel 53, wo der leidende Gottesknecht angekündigt ist. Und das in diesen Schriftrollen, die um die 200 Jahre vor Christus aufgeschrieben wurden. Das waren ja nur Abschriften dessen, was Jesaja verkündigt hat. Aber selbst die waren eindeutig älter als die Ereignisse, die dann mit Jesus folgen sollten. Mit Jesaja sind wir sogar 700 Jahre vorher plötzlich mitten in der Weihnachtsgeschichte, mitten in der Ankunft Jesu in unserer Welt, mitten im Advent. Bei der Geburt Jesu leuchtet es hell über den Hirten, als sich der Himmel auftut und Gottes Engel große Freude verkündet. Große Freude, die auch bei Jesaja erwähnt wird. Lukas 2, Vers 10. Da sagt der Engel, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Und das hatte Jesaja genauso in Kapitel 9, Vers 2 angekündigt. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Gottes Gegenwart, ganz unmittelbar durch seinen in die Welt gekommenen Sohn Jesus Christus, das wird zum Grund der größtmöglichen Freude, von der Jesaja hier schreibt. Und dann beschreibt Jesaja auch noch anschließend weiter, was diesen Retter ausmachen wird. Er wird das Joch der Fremdherrschaft zerbrechen. Er wird das Hetzen durch die Feinde beenden, wie damals, als die Midianiter zur Zeit Gideons besiegt wurden. Aber Jesus hat mehr getan als Gideon. Ihm ging es auch nicht um einen militärischen Sieg. Er hat sich nicht mit Pilatus angelegt, um dem seine Soldaten auszuschalten. Jesus hat einen Frieden ganz anderer Qualität gebracht. Er hat viel gewaltigere Feinde schachmatt gesetzt, nämlich die Sünde, den Tod und den Teufel. Die hat er besiegt und den Menschen Frieden mit Gott ermöglicht. Und zwar keinen oberflächlichen Frieden, nicht bloß eine politisch ruhige Zeit. Keinen Frieden, wie ihn die Welt gibt, so sagt es Jesus mal, sondern einen, der unabhängig ist von äußeren Umständen und einer, der von Dauer ist. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Deswegen ist er das Licht der Welt. Und deswegen will er auch dein Leben hell machen. Trau's ihm zu, dass er dir inneren Frieden schenkt und schließlich auch ewigen Frieden, weil er dich mit Gott versöhnt. Und das durch das, was Jesaja hier weiter schreibt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und wenn hier Zebaoth steht, dann heißt das der Herr der Heerscharen. Gott kämpft für dieses Ziel und er wird es in Erfüllung bringen. Dieses Kind, dieser in die dunkle Welt hineingeborene Sohn Gottes, ist definitiv das Licht am Ende des Tunnels. Und deswegen dürfen wir, darfst auch du heute ganz persönlich den Schritt aus deinem ganz persönlichen dunklen Tunnel machen aus dem Dunkel deiner Gedanken in sein helles Licht. Geh nach vorne und schau auf ihn. Es gibt wirklich so manche dunkle Tunnel in unserem Leben. Da sind vielleicht dunkle Tunnel, wie den Simon erwähnt hat. Ja. Mir kommt manchmal auch mein Terminkalender vor wie so ein Tunnel. Ja, du bist also total fremdbestimmt und du bist dazu geneigt, nur noch auf den nächsten Termin zu schauen und nicht mehr auf das große Ziel. Für manche ist der dunkle Tunnel vielleicht eine Krankheit. Für manche ist der dunkle Tunnel ein Ehezwist, ein Streit in der Familie. Aber gerade in dieser dunklen Zeit ist es umso wichtiger, nach vorne zu schauen, auf das Licht, was Gott uns mit Jesus schenkt. Wir sind zwar oft in solchen Tunneln, aber wir sind nicht dazu geschaffen, dort drin zu bleiben. Gott will, dass wir aus diesem Tunnel wieder herauskommen in sein helles Licht. Jesus ist schon da, er erwartet dort deine Ankunft. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, dafür danken wir dir, dass du uns dieses großartige Licht bist, dass wir dort hineintreten dürfen und dass du uns schon damit anleuchtest, auch wenn wir mitten im Tunnel stehen. Danke, dass du uns sogar durch diesen letzten Tunnel des Todes hindurchführen wirst und dass wir am Ende ganz in deiner Nähe sein dürfen. Tröste du jeden auch mit diesem Ausblick in seiner derzeitigen Situation. Amen.